Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Gisa Funk. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Wie können wir trotz aller Sorge um unsere Umwelt, um unsere Gesundheit und wegen der Corona-Pandemie vielleicht doch noch ein bisschen Spaß am Leben haben? Das fragt der österreichische Genussphilosoph Robert Pfaller. Der Schweizer Autor Jens Steiner, der leuchtet dagegen gerade die Verunsicherung und die Überreiztheit unserer Gegenwartsgesellschaft aus. Und zu Anfang der Sendung, da beschäftigen wir uns zusammen mit Harald Martenstein mit einem Thema, das nicht nur die katholische Kirche gerade mächtig umtreibt, nämlich mit dem Skandalthema Kindesmissbrauch. Eigentlich kennt man den 67-jährigen Berliner Harald Martenstein ja bislang vor allem als Zeitungskolumnist. Als solcher nimmt er im Berliner Tagesspiegel oder in der Wochenzeitung Die Zeit regelmäßig die blinden Flecke unserer PC-Gesellschaft aufs Korn. Weniger bekannt dagegen ist, dass Harald Martenstein auch ein versierter Schriftsteller ist. Mit Wut legt er nun bereits seinen vierten Roman vor und der hat es in sich, denn Wut erzählt von einem lange tabuisierten Thema, das in letzter Zeit aber immer öfter ins Blickfeld gerät, nämlich von Kindesmissbrauch. Allerdings stehen bei der öffentlichen Debatte darüber ja meistens männliche Täter im Vordergrund. In Martensteins Roman Wut, da geht es aber nun um eine Mutter, die gegen ihren Sohn gewalttätig wird. Und was genau erzählt wird, das sagt uns Oliver Pfohlmann.
Was für eine furchtbare Szene. Da drückt eine Mutter ihren Sohn gegen die Wand, prügelt wie von Sinnen auf ihn ein, beschimpft ihn als Schwächling, spuckt ihm ins Gesicht. Doch der Junge steht nur da und schaut seiner Mutter in die Augen mit kaltem Hass, weil er weiß, wie sehr sie sich danach sehnt, dass er vor ihr zusammenbricht, dass er heult und um Gnade bettelt. Auch wenn er mit seiner Nichtreaktion die Wut seiner Mutter erst recht entfacht, nichts ist für den Sohn in diesen Momenten wichtiger, als seinem Gegenüber den ersehnten Triumph zu verweigern. Wer das Opfer von Kindesmisshandlung geworden ist, leidet darunter oft sein Leben lang. Harald Martenstein, Jahrgang 1953, erzählt in seinem neuen Roman eindringlich von den Folgen früh erfahrener Gewalt, darunter Schamgefühle oder die Angst vor Berührungen und Bindungen.
Die Liebe ist ein Problem, weil sie verwundbar macht. Vor der Liebe muss man sich hüten.
Doch geht der Journalist und Autor ebenso der Frage nach, was gerade eine Mutter zu solchen Taten treibt und ob ein Verzeihen trotz allem irgendwann möglich ist. Dass die Wut, mit der das Buch betitelt ist, zum Teil autobiografisch ist, daraus macht Martenstein keinen Hehl. Umso mehr Wert legt er aber in seinem Prolog auf das richtige Etikett.
Dies ist ein Roman, keine Biografie und keine Reportage. Ein anderer als ich könnte ihn nicht schreiben, denn ich arbeite wie jeder Romanautor im Steinbruch meiner Erinnerungen. Eigne mir dieses an, verwerfe jenes, erfinde dazu und vergesse. Ich habe mir alle Freiheiten genommen, die das Genre Roman gestattet.
Wie schön, kann man da nur sagen. Ersparen wir uns also bitte die Authentizitätsfalle, die uns der Boom autofiktionaler Literatur à la Karl Ove Knausgard beschert hat. Denn die einzig angemessene Antwort auf die immer gleiche langweilige Frage, haben Sie das alles wirklich erlebt, lautet natürlich, wen kümmert's? Und weil sich Martenstein auch nicht in, Zitat, Selbstmitleid und Anklagen verlieren will, schafft er die fürs Erzählen produktive Distanz, indem er einen ausgedachten Protagonisten für sich erfindet. Frank, so der Name von Martensteins ich-erzählendem Helden, liefert abgehalferten Comedians als Ghostwriter die Pointen. Privat ist er mit einer fatalen Vorliebe für nicht minder beschädigte Frauen gesegnet, die ihn letztendlich sogar zum Mörder werden lässt. Aber hat Martensteins Hauptfigur nicht schon zu Beginn eingeräumt, dass man seinem aufs Löschen programmierten Gedächtnis besser sowieso nicht trauen sollte? Die Bitte seiner Ehefrau, endlich eine Therapie zu machen, stößt jedenfalls auf taube Ohren. Schließlich wäre das Herumstochern in der eigenen Vergangenheit aus Franks Perspektive auch nur wieder ein Zeichen von Schwäche. So gesehen kann man Martensteins Roman auch als eine Art literarische Ersatztherapie verstehen. Dabei rekonstruiert der Autor mit großem Furor ein familiäres Geflecht aus Gewalt, das über Generationen hinweg dem Wiederholungszwang folgt. Sein Ursprung liegt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Maria, Franks spätere Mutter, wächst elternlos auf, im Bordell einer Tante, landet dann aber danach ausgerechnet in einer Klosterschule. Zumindest vorübergehend, denn zeitlebens wird sich die ebenso schöne wie kluge Frau mit ihrer mangelnden Selbstbeherrschung selbst im Weg stehen. Maria träumt davon, Ärztin oder Anwältin zu werden und hätte auch das Zeug dazu. Doch scheitert sie an sich selbst und mehr noch an den patriarchalen Verhältnissen in der Adenauer-Ära. Schlussendlich muss ihr heranwachsender Sohn als Sündenbock oder besser gesagt Punchingball dafür herhalten, dass sie ihre Träume nicht verwirklichen kann.
Maria schaffte es nicht, sich für dieses Geschöpf aufzuopfern, das war ihr klar. Ihr war auch klar, dass man ihr diese Tatsache vorwerfen konnte, vor einem imaginären Gericht. Aber war diese Forderung, die nach Aufopferung, überhaupt legitim? Schade, sagte sie manchmal, als sie viel älter war, dass ich keine Rechtsanwältin werden durfte. Meinen Fall würde ich gern durchfechten.
Martensteins erwachsener Protagonist glaubt, dass Maria weder in ihrer Rolle als Mutter überfordert noch sadistisch veranlagt gewesen ist. Wut sei für seine Mutter einfach nur ein jederzeit verfügbarer Stresskiller gewesen, ein Ventil, um sich abzureagieren, mit nahezu orgasmusähnlichen Qualitäten. Erst spät erkennt der um Verständnis ringende Frank, wie sehr er selbst dieses fatale Verhaltensschema als Erbe in sich trägt. Was Harald Martenstein in Wut in einem zwischen Drastik und Zärtlichkeit jonchierenden Ton gelingt, ist keine geringe literarische Leistung. Eine Figur erst von ihrer abstoßendsten Seite zu zeigen, um dann all ihren Fehlern zum Trotz Sympathie und Mitgefühl für sie zu wecken. Auf zwei Zeitebenen nähert sich Martensteins tragikomischer Roman seinem fantastisch-grotesken Finale. Das allerdings gerät zum schwächsten Teil des Romans. Man kann sich denken, warum. Es liegt an der Hybridnatur dieses Werkes, das eben nicht nur ein Roman, sondern auch ein quasi-therapeutisches Erinnerungswerk sein will. Wenn plötzlich die Toten wieder lebendig werden und sich Untaten, ja ganze Handlungsstränge als bloße Albträume entpuppen, so schimmert hier allzu aufdringlich die private Erlösungslogik durch. Schade eigentlich.
Das meint bedauernd Oliver Pohlmann über Wut, den vierten Roman des Berliner Schriftstellers und Journalisten Harald Martenstein. Erschienen ist Wut im Ullstein Verlag, 272 Seiten, 22 Euro. Wofür lohnt es sich zu leben? So lautet bekanntlich die Urfrage der Philosophie schlechthin. Und der österreichische Philosoph Robert Pfaller, der nahm sie schon häufiger zum Anlass für seine kritischen Zeitdiagnosen. So beantwortete Pfaller etwa auch schon in seinem 2011 erschienenen Buch »Wofür es sich zu leben lohnt« die Frage nach dem Lebensglück damit, dass der Mensch nun einmal nicht dazu gemacht sei, immer alles richtig zu machen. Nein, so Pfaller, der Mensch brauche auch den Exzess und die Verbotsüberschreitung. Und schon da war klar, Robert Pfaller ist kein Freund der aktuellen Optimierungsideologie. Das merkt man nun auch wieder seinem neuesten Buch »Blitzende Waffen« an. Darin geht es diesmal um Kunst- und Kulturerfahrung als Seelentherapeutikum. Und gelesen hat es für uns Ruthard Stäblein.
Marx hat Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Freud hat den vermeintlichen Herrn im Haus, das Ich, entthront. Das Unbewusste steuert uns. Und Nietzsche meint, die Wahrheit wird vom Interesse des Interpreten geleitet. Mit diesen Enthüllungsstrategen wollte und will Pfaller die Kultur und Ideologie der Gegenwart auseinandernehmen und entlarven.
Wenn man unsere Gegenwart beschreiben möchte, so kann man sagen, diese Gegenwart hat das Gefühl, unglaublich liberal und permissiv zu sein. Es ist alles erlaubt, man darf schwul sein oder man braucht auch gar kein Geschlecht haben, es ist alles in Ordnung, was auch immer, uns kann nichts schockieren. Zugleich aber, und das wären dann sozusagen die Symptome dieser Gegenwartskultur, muss man sagen, es rufen viel mehr Menschen plötzlich nach der Polizei in allen Situationen. Alle regen sich ständig über Kleinigkeiten auf. Das braucht nicht einmal Sex sein oder Rauchen. Menschen sind unglaublich empfindlich geworden, gerade für die Lust des anderen. Bezeichnenderweise sind ja fast alle diese Dinge, die man auch mit einigem guten Willen als freudig empfinden könnte. Hier werden Menschen zu Feinden der Lust der anderen, aber auch zu Feinden ihrer eigenen Lust.
Kurzum, unsere ach so freie Kultur wird geprägt von Verboten und Vorschriften. Sie sollen Lust verhindern. In einer neurotischen Gesellschaft, die Angst vor körperlicher Berührung und seelischer Nähe verbreitet, mein Pfaller. Er sucht dagegen die heiligen Momente des Alltags und der Kunst, die uns aufrühren, die uns zum Aufruhr bewegen.
Manche Träume oder manche zweite Welten eröffnen wir uns ja auch in bestimmten Alltagspraktiken. Wenn wir Feste feiern, in diesem Als-ob, in dieser durchschauten Illusion, die natürlich allen klar ist, allen Beteiligten, liegt ja auch so etwas wie ein Traum. Genau solche Ausnahmezonen, dass wir solche Momente dringend brauchen, auch aus einem politischen Grund, weil nämlich nur solche Momente uns das Gefühl der Souveränität verleihen. Mhm. Nur in solchen Momenten sind wir sozusagen großartig und auf Augenhöhe mit dem Leben. Sonst, wenn wir sparsam sind und auf Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und so weiter achten, dann sind wir eher Sachbearbeiter und subalterne Kräfte unseres Lebens.
Pfallers Aufforderung zur Feier, zum Exzess, hat er den französischen Philosophen Michel Léris und Georges Bataille entliehen. Die wiederum hatten sie in den 1930er Jahren aus den dionysischen Schriften von Friedrich Nietzsche weiterentwickelt. In der aktuellen Situation der Pandemie, wo jede Begegnung mit dem anderen als potenzielle Gefahr empfunden wird, wirkt solch ein Begehren jedoch wie aus der Zeit gefallen. Unzeitgemäß, utopisch und doch so verheißungsvoll. Reine Illusionen, aber die brauchen wir und finden wir in der Kunst, sagt Robert Pfaller. In einer bestimmten Kunst, nicht in der aktuell geläufigen. Die wird von moralischen Appellen, von Verboten und Geboten diktiert. Man fragt nach der Aussage, nicht nach dem Stil, dem Eigentlichen der Kunst. Scheinsvergessenheit prägt unsere Zeit, in Anspielung auf Martin Heideggers Seinsvergessenheit, ein schöner Kalauer von Pfaller. Wenn die Aussage nicht mehr passt, wird Schiele, Klimt, Balthus wieder abgehängt. Man urteilt moralisch und nicht ästhetisch. Der Konsensus der Moralisten wird zum Zensus. Inhalt schlägt Form, Kunst verliert ihr Wesen als Illusion und als Spiel. Das meint Pfaller mit Scheinsvergessenheit. Dagegen setzt er eine Kunst, die uns ergreift und stützt sich auch hier wieder auf einen französischen Theoretiker, auf Roland Barthes und sein Punktum, mit dem ein Kunstwerk den Betrachter blitzartig überwältigt, für starke, momentane Leidenschaften sorgt, das einen besticht, verwundet, trifft. Womit wir wieder bei den blitzenden Waffen der Rhetorik und Pfallers Ausgangsfrage angelangt sind. Was berührt uns an einem bestimmten Kunstwerk? Seine Antwort fällt recht dürftig aus. Die Documenta 14, gegen die er polemisiert, zitiert er nur aus der Zeitung. War er überhaupt da? Seine Paradepferde wie den Wiener Aktionismus der 1960er Jahre oder den Schlingensief der Wiener Containeraktion aus dem Jahr 2000 hat Pfaller schon früher lahm geritten. Und sein aktuelleres Beispiel einer Choreografie, bei der Tänzer auf Parkplätzen Kofferdeckel auf und zuklappen, kann auch nicht bestechen, zumindest nicht in seinem aktuellen Buch. In der Theorie hat Robert Pfaller seine Waffen seit vielen Jahren und Büchern geschärft. Sie glänzen und glitzern und blenden recht schön. Pfaller zeigt seine Waffen, aber er kann sie nicht anwenden.
Das sagt Ruthard Stäblein über Blitzende Waffen, das neueste Werk des Leidenschaftsapologeten Robert Pfaller. Es liegt im Frankfurter S. Fischer Verlag vor, 283 Seiten, 22 Euro. Der 1975 in Zürich geborene Schriftsteller Jens Steiner, der gilt in der Schweiz schon länger als große Schreibhoffnung, denn immer wieder hinterfragt Steiner in seinen Romanen erzählerisch die Idylle seines scheinbar so aufgeräumten Heimatlands. 2013 erhielt er für seinen Dorfroman Karambolage den Schweizer Buchpreis, also die wichtigste Literaturauszeichnung der Schweiz. Ameisen unterm Brennglas, so heißt nun Steiners neuer Roman. Und Holger Heimann hat festgestellt, dass es sich dabei nicht um eine Insektengeschichte handelt.
Jens Steiner ist nicht unter die Insektenforscher gegangen. Das Gewimmel, das in seinem Roman unter die Lupe genommen wird, ist ein menschliches. Das Interesse des Autors gilt einer breiten Verunsicherung, die sich im Buch in der gesamten Schweiz geradezu pandemieartig ausbreitet.
Was ist nur mit dieser Welt los? Noch hat es keinen Krawall gegeben im Land, aber die Vorboten, die sind jetzt da. Paris, Brüssel, London und Istanbul. Das ganze Übel dieser Gegenwart. La maledetta malattia. Und alle glauben, die verdammte Krankheit erklären zu müssen. Alle meinen, sie seien Doktor was weiß ich und könnten ihr Stethoskop an die Brust des Heute halten. Aha, aha, ich sehe, na, habe ich mir schon gedacht. Doch genau das ist es, was den Krawall auf den Plan ruft. Dieses unablässig und überall herausposaunte Ich sag euch jetzt, was hier schiefläuft.
Solche trüben Gedanken über den Zustand der Welt macht sich ein italienischstämmiger Frühpensionär. Toni Manfredi lebt schon seit langem im 18. Stock einer Betonblocksiedlung namens Bethlehem, am Rand von Bern und Schnitz Krippenfiguren. Er blickt oft und lang hinunter auf das Gewusel vor dem Haus. Was er sieht und hört, vor allem aber, was er sich dabei denkt, lässt ihn immer ratloser zurück. Auf andere Weise von der Gegenwart überfordert zeigt sich Regina Nowotny, eine alleinerziehende, dauerbeschäftigte Mutter, die mit ihrem 10-jährigen Sohn hauptsächlich über auf Zettel verfasste Kurznachrichten kommuniziert. Martin Boll wiederum ist ein müder Familienvater und angepasster Angestellter, der von seiner Familie aus unerfindlichen Gründen immer nur als Bande spricht und in seinem Haus Überwachungskameras installiert. Steiner will den Irritationen seiner drei Hauptfiguren, die abgesehen von ihrer grassierenden Unsicherheit keine unmittelbaren Berührungspunkte haben, möglichst nahe kommen. Im personalen Erzählstil werden die individuellen Idiosynkrasien wechselweise geradezu aus- und bloßgestellt. Als Martin Boll überraschend zum Mitarbeitergespräch bestellt wird, steigert er sich in immer ausgeprägtere Angstfantasien hinein.
Was hat das zu bedeuten, hat Martin sich natürlich nicht getraut zu fragen. Und jetzt sitzt er da mit dieser quälenden Frage im Nacken. Fällt es so sehr auf, dass er viel seltener in den Abend hineinschuftet als die meisten anderen? Ist er untragbar geworden für das Team, die ganze Firma? Er ist seit bald 10 Jahren hier, so lange wie wenige andere. Aber keiner ist unersetzlich, das weiß er.
Die Nerven sind dünn und sie liegen bald ganz blank. Die Haltlosigkeit und Aufgeregtheit, die Steiners Protagonisten prägt, wird durch eine Anschlagsserie in verschiedenen Schweizer Regionen weiter verstärkt und somit noch kenntlicher. Ein Haus geht in Flammen auf. Eine Tankstelle wird überfallen, auf der Autobahn regnet es Geldscheine. Sind die Täter in allen Fällen dieselben? Handelt es sich um Neonazis, um linke Terroristen oder um Islamisten? Wird die Schweiz gar von fremden Mächten gesteuert? Die Berichte im Fernsehen und in Zeitungen sowie die Gerüchte und Vermutungen, die sich über soziale Medien verbreiten, lassen die Unruhe immer weiter wachsen. Abstruse Spekulationen und Theorien machen die Runde. Die Bedrohung bekommt Namen. Die Syrer, Angela Merkel, Putin. Das schwuppt einfach rein ins Handy, als Videos und so, erklärt Martin Bolls Tochter einmal. Nicht nur Besonnenheit und Vernunft bleiben angesichts der drängenden Sehnsucht nach Ordnung und der medialen Dauerbeschallung zunehmend auf der Strecke, sondern zuletzt auch die psychische Gesundheit mancher Übererregter. Steiner folgt den Dynamiken der Zuspitzung und verbindet dabei Witz mit ernster Weltbetrachtung. Die Schweiz ist außer Rand und Band, zumindest in den Köpfen der Menschen, die der Autor als zutiefst verängstigte Wesen zeigt. In deren Vorstellungswelt kann schon ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel einen veritablen Streit auslösen und obendrein gleich ein heraufziehendes großes Verderben ankündigen. Steiner hat seine unter Hochspannung stehenden Hauptakteure in starkem Maße als typische Vertreter unterschiedlicher Milieus angelegt, die sich jeweils mit einem klar umrissenen und vorhersehbaren Problemfeld herumplagen. Vielleicht sind sie ihm deswegen etwas flach geraten. Der Einwanderer spürt auch nach Jahren noch großen Anpassungsdruck. Die berufstätige Mutter und der Familienvater kämpfen mit Stress zu Hause und am Arbeitsplatz. Man fühlt sich fast an eine Versuchsanordnung im Labor erinnert. Wie in vorherigen Büchern schaut Jens Steiner auf die Eigentümlichkeiten und Abgründigkeiten der nur vermeintlich heilen Schweizer Welt. Wie stabil ist der Boden, auf dem eine Gesellschaft steht? Die Antworten, die der trotz mancher Schwächen lesenswerte Roman gibt, sind nicht beruhigend.
Das war ein Beitrag von Holger Heimann über Ameisen unterm Brennglas, ein Roman des Schweizer Autors Jens Steiner, publiziert bei Arche in Zürich, 240 Seiten, 20 Euro. Und das war es heute vom Büchermarkt. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Machen Sie es gut.